In Schlütze in Schleswig-Holstein hat es aus Protest gegen Bundeswirtschaftsminister Habeck und gegen die inzwischen ja teilweise zurückgenommenen Agrarsubventionen gestern Abend heftige Tumulte gegeben. Mehr als 100 Bauern blockierten den Anleger, um den grünen Politiker bei der Rückkehr aus seinem Weihnachtsurlaub auf der Insel abzufangen. Die Folge: ein Handgemenge mit ca. 30 Polizisten. Die Beamten setzten Pfefferspray dabei ein.
Die neue polnische Regierung unter Ministerpräsident Tusk hat angekündigt, die öffentlich-rechtlichen Medien aufzulösen. Aber Nachrichtenagentur, Radio- und Fernsehsender sollen weiter senden und die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ziel ist ein Umbau der Medien, um den Einfluss der früheren PiS-Regierung zurückzudrängen. Deren Vertretern passt das natürlich nicht. Präsident Duda, der PiS nahesteht, hatte deshalb Gelder für die Öffentlich-Rechtlichen blockiert.
Und damit herzlich willkommen zu Episode 270 vom Jungen Politischen Podcast, wie immer zusammen mit Simon.
Einen wunderschönen guten Tag, mit dabei ist Roman.
Moin.
Nach einer kurzen Neujahrspause begrüßen wir euch jetzt im neuen Jahr 2024 und damit schon im siebten Jahr, in dem der Junge Politische Podcast veröffentlicht. Das ist, finde ich, keine schlechte Zahl, oder?
Das ist wirklich sensationell, wenn man sich andere Podcasts anschaut, beispielsweise Warum sich Nachbarn töten, der Nordirland-Konflikt mit seinen tiefen Wurzeln. Der ist ja nur in 2 Jahren erschienen und ist jetzt vollständig abhörbar. Also ja. Wir verlinken euch das nochmal überall in der Podcast-Beschreibung, auf Twitter, überall, wo es geht. Ihr werdet es irgendwie finden. Mein Podcast über den Nordirland-Konflikt und vor allem die aktuellste Folge zu der derzeitigen Lage in Nordirland und der unmittelbaren Lage nach dem Karfreitag. Freitagsabkommen, die ist am Mittwoch erschienen, deswegen, Wenn ihr schon reingehört habt, dann hört euch auch noch die 4. Folge an. Wenn ihr noch nicht reingehört habt, ihr habt jetzt wirklich 4 Folgen, sind verfügbar überall, wo ihr wollt, um einmal in die Geschichte einzutauchen.
Genau, ja, also das war nochmal sehr gut platzierte, schamlose Werbung, die aber definitiv angebracht ist. Allein schon dafür, was wirklich wahrscheinlich wenige Podcasts schaffen, nur 4 Episoden über 2 Jahre zu verteilen. Sie sind ja doch dann ganz regelmäßig erschienen und du hast ja wirklich Stunden und Stunden und Tage und Wochen, Monate, muss man sagen, an Arbeit reingesteckt. Deshalb ja nochmal, freut mich auch jetzt für dich, dass dieses Projekt, von dem ich ja im Hintergrund immer schon ein bisschen mitbekommen habe, jetzt zu einem so doch erfreulichen, qualitativ hochwertigen und guten Abschluss gekommen ist.
Sagt derjenige, der die 4. Folge noch nicht gehört hat, aber schon mal danke
für den Blumen. Ich kenne ja zumindest schon mal den Inhalt, den hast du mir zum Gegenlesen gegeben und ich werde auch, wie alle anderen hoffentlich, die noch nicht reingehört haben, es jetzt übers Wochenende machen. Damit kommen wir aber dann auch zur heutigen Episode. Wir sprechen über ein ganz, ganz tagespolitisch aktuelles und viel diskutiertes Thema, und zwar die Bauernproteste. Wir haben ja vor kurzem bereits erstmal über den Haushalt und den neuen Haushalt vor allem gesprochen, die Kürzungen auch an Subventionen eben, die Ampel beschlossen hat, um mit dem aktuellen Haushalt zurechtzukommen. Und da betrafen ja auch ein paar Kürzungen die Bauern. Das hat zu sehr viel Protesten in eben genau dieser Branche gesorgt. Wir haben es alle mitbekommen. Ich werde es in meinem Beitrag auch nur noch mal kurz zusammenfassen, weil ihr es sicherlich alle in den Medien mitbekommen habt. Und dann wollen wir genau darüber sprechen, inwiefern vielleicht diese Anliegen berechtigt sind, inwiefern diese Proteste gerade aber auch eskalieren, wie die Reaktion der Bundesregierung einzuordnen ist. All das sind Fragen, die wir uns dann heute im ersten Teil stellen wollen.
Exakt. Und Deutschland ist ja nicht das einzige Land, das aktuell von Bauernprotesten dominiert wird. Ein anderes europäisches ist Polen. Dort geht es ja um die Getreidelieferung aus der Ukraine. Und da besetzen die polnischen Bauern ja die Grenzposten teilweise, um den Import des ukrainischen Getreide und Weizens in die EU zu verhindern und so den Preisdruck auf den heimischen Markt zu verhindern. Kann man auch ein klein wenig über Solidarität mit Ukraine, die sich immer noch im Angriffskrieg befinden, mal diskutieren. Das soll aber nicht unser Thema sein. Wir wollen aber sprechen über die Türkei. Dort ist der Donald Tusk nun endlich als Ministerpräsident vereidigt worden und räumt sofort einmal auf. Er hat jetzt wirklich viel Antidemokratie, die PiS in Polen verbrochen hat, rechtsstaatlich wieder zurückzunehmen. Und das ist dann doch schwieriger, als man sich vorstellt, wenn man sich beispielsweise den Rückbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wieder hin zu dem zu dem anschaut, was man Journalismus nennen kann. Während der PiS war das ja eher Propaganda. Ja. Und das wollen wir jetzt anders nehmen, um einmal allgemein, aber vor allem mit einem Fokus auf die Öffentlich-Rechtlichen nach Polen zu blicken. Das, wie gesagt, erst im zweiten Teil der Episode. Wir starten mit dem bundesrepublikanischen Thema und dazu hat Simon den Beitrag vorbereitet.
Erst in Episode 268 sprachen wir über die geplanten Einsparungen der Ampelkoalition als Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Ampelhaushalt. Zwei Kürzungsbeschlüsse betrafen insbesondere die landwirtschaftlichen Betriebe. Bisher waren Forst und Landwirtschaft von der Kfz-Steuer befreit. Außerdem konnten die Bauern sich einen Teil der Energiesteuer zurückholen, die normalerweise auf die Dieselverbrennung anfällt. Beide Ausnahmen, sowohl bei der Kfz-Steuer als auch beim Agrardiesel, hatte die Ampel nun geplant zurückzunehmen. Diese Entscheidung sorgte für Unmut bei den Landwirtinnen und Landwirten, die als Reaktion mit über 1000 Traktoren in Berlin protestierten. Auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der sich auf der zentralen Demonstration Mitte Dezember in Berlin den Demonstrierenden stellte, konnte diese nicht beruhigen. Der anhaltende Missmut sorgte dafür, dass die Bundesregierung nun nachgab. Die Kfz-Steuerbefreiung soll jetzt doch wie bisher gelten und die Agrardieselsubvention soll lediglich schrittweise abgebaut werden. Doch der Bauernverband zeigt sich nicht kompromissbereit. Solange beide Vergünstigungen nicht voll bestehen bleiben, wolle man weiter demonstrieren. Die geplante Protestwoche ab diesem Montag findet wie geplant statt. Zwar teilt die Union öffentlich die Anliegen der Bauern, doch die aufgeheizte Stimmung bei einigen Protestierenden sorgte für parteiübergreifende Kritik. Insbesondere die Szene, wie eine Fähre mit Wirtschaftsminister Habeck und seiner Familie an Bord von Demonstrierenden am Donnerstag beim Anlegen gehindert wurde. Als einige Menschen vor Ort versuchten, diese zu stürmen, legte die Fähre wieder ab und der Minister ging erst später in der Nacht an Land. Eine anhaltende Eskalation wird auch deshalb befürchtet, da rechtsextreme Gruppen gezielt planen, die Bauernproteste für ihre eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Die Innenministerin Nancy Faeser warnte bereits vor einem Missbrauch durch extremistische Gruppen und forderte eine klare Distanzierung vom Bauernverband ein. Die rechtsextreme Partei Dritter Weg und der Kopf der rechtsextremen identitären Bewegung Martin Sellner teilten Aufrufe, die Bauernproteste für eine Art Generalstreik gegen die Ampelkoalition zu nutzen.
Es gibt so manche Regierungsmaßnahmen, die irgendwie das Potenzial haben, direkt einen großen Protest zu entfachen. Wenn wir beispielsweise uns an die Gelbwesten in Frankreich erinnern, damals ging es ja um die Spritpreise und die Besteuerung dessen. Nun geht es um den Rückbau von Subventionen, gerade im Landwirtschaftsbereich, aber dort halt auch gerade in Bezug auf fossile Treibstoffe. Und es gibt einfach so ein paar Bewegungen, Gruppierungen, die es einfach schaffen, ihre Anliegen lautstark und mit einer starken Lobby und zielführend auf die Straße zu bringen. Fridays for Future und die letzte Generation ist es aktuell irgendwie nicht mehr, dafür aber die Bauern.
Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Phänomen und eine Frage, die wir, finde ich, unbedingt hier herausarbeiten sollten, jetzt im ersten Teil. Denn es ist ja schon auffällig, dass wir wirklich viele Protestbewegungen haben jetzt in den letzten Jahren, wo man am Ende zu dem Ergebnis kommt, eigentlich ist da nicht viel bewegt worden und das ist irgendwie relativ schnell verpufft. Und hier bei den Bauernprotesten haben wir die Rücknahme der Subventionen bzw. die Ankündigung dessen, das führt zu einer sofortigen Reaktion auf der Straße. Innerhalb von kürzester Zeit hat da eine starke Mobilisierung mit starken Bildern stattgefunden. Der Bauernverband hat über 1000, ich glaube am Ende waren es über 6000 Bauern nach Berlin auf die Straße gebracht. Der Landwirtschaftsminister hatte das Gefühl, er muss sich dort zur Rede stellen, wurde ausgebuht und dann noch bevor die Bauern die große Protestwoche starten, jetzt am Montag, ist die Ampel in, finde ich, gar nicht unbeachtlichem Maße eingeknickt und hat ja eine von zwei Subventionskürzungen ganz zurückgenommen und auch bei der anderen geht man zumindest jetzt erstmal in eine schrittweise Kürzung und macht es nicht sofort wie geplant. Also wie schnell, effektiv und wirksam diese Proteste sind, ist ja wirklich beeindruckend.
Ja, also das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, da gibt es mehrere Erklärungsmuster dafür. Als erstes ist der Bauernverband einfach sehr mächtig. Und der Bauernverband und die CSU, das sind zwar formal zwei unterschiedliche Institutionen. Ich finde, wir können das aber einfach jetzt für diese Diskussion auch gerne synonym verwenden, weil wie viele CSU-Bundestagsabgeordnete mit irgendeiner Nebentätigkeit als Agrar-Großunternehmer es gibt, das ist ja wirklich besorgniserregend. Bei der CDU gibt es das auch, aber gerade bei der CSU. Und als weiterer Punkt kommt natürlich auch dazu, dass diese Proteste immer sehr auffällig sind, weil du hast natürlich einmal immer diesen Kontrast der landwirtschaftlichen Fahrzeuge in der Stadt, eigentlich zwei Sachen, die nicht so wirklich zueinander passen. Ja. Und diese Bilder sind auch immer ein gefundenes Fressen, gerade für bilderbasierten Journalismus, Fernsehen. Und ich weiß gar nicht, ob ich den Nachrichten da einen Vorwurf machen würde, aber das wird zumindest immer dankbar aufgenommen, diese Riesenbilder der Traktorparaden. Und das hat schon Macht.
Definitiv. Ich würde vor allem erstmal auf deinen ersten Punkt eingehen und dir da voll und ganz zustimmen. Ich glaube, der institutionelle Unterbau dieser Protestbewegung, eben der Bauernverband, der hier extrem organisiert ist und das eben in extrem schneller Zeit auf die Beine gestellt bekommt und da auch sofort mobilisieren kann. Es ist natürlich tatsächlich, glaube ich, so, was auch dem Bauernverband in die Hände spielt, dass wir sowieso in politisch aufgeladenen Zeiten leben und unabhängig jetzt auch von den ganz konkreten Maßnahmen, die hier jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht haben, in dieser, ich nenne es jetzt mal Blase und Community, unter den Bauern, unter Landwirten und Landwirtinnen, dass es da an sich schon eine extrem große Abneigung gegen die aktuelle Bundesregierung, vor allem gegen die Grüne Partei gibt und dass da im Prinzip eigentlich jede Chance, die man irgendwie bekommt, dann auch dankbar angenommen wird, um irgendwie seinen Unmut kundzutun. Natürlich geht es hier auch um materiell spürbare Themen. Also klar, werden die Bauern auch dafür kämpfen, dass ihnen hier die Gelder dann teilweise gekürzt werden oder dass sie weniger dann am Ende im Portemonnaie haben. Aber ich weiß gar nicht, ob das so das zentrale Motiv ist. Es geht, glaube ich, ganz viel auch darum, einfach den Unmut abzuladen. Und deshalb hilft das natürlich. Aber ich würde sagen, eben um darauf zurückzukommen, vor allem dieser institutionelle Unterbau, der sehr gut organisierte Bauernverband, der in der Politik gut organisiert ist, die Bauern extrem gut organisiert hat untereinander, ist eigentlich die Geheimwaffe sozusagen für diesen schnellen, kurzfristigen ersten Erfolg.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und du hast es schon angedeutet, gerade Regierung gegen Bauernverband oder Ampelkoalition gegen die Bauern. Und das sind gerade bei der FDP und den Grünen gegen die Bauern, würde ich auch sagen, zwei unterschiedliche Weltbilder, weil die FDP und die Grünen so als städtischere, weltoffenere, allgemein globaleres Milieu mit unterschiedlichen politischen Fokussen, im Gegensatz zu diesem, ich will jetzt nicht zu groß ausschweifen, aber Martin Heidegger, der Philosoph, hat ja den deutschen Bauern als das erstrebenswerte Leben angemalt, dieses Konservative, dieses Beseelte. Und wenn man diese Weltbilder so gegeneinander wirft, das hektische Globale gegen das Konservative, etwas ländlichere, das ist ja schon auf jeden Fall Konfliktpotenzial. Und zusätzlich zu den tatsächlich materiellen Themen, um die es dann ja auch noch geht, ist das, glaube ich, auch eine wichtige Konfliktebene. Und würde, also ich glaube, wenn jetzt eine CDU, zum Beispiel eine Jamaika-Koalition, das Ganze beschlossen hätte, dann hätte es da auch Proteste gegeben, aber zumindest wäre die Art und die Intensität dann eine andere gewesen.
Oder eine große Koalition, finde ich. Da
hätte große
die Grünen als Feindbild dort nicht drin gehabt hättest. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass das nicht ganz so heftig ausgetragen worden wäre. Das kann sein. Ich würde sagen, diese Stadt-Land-Dichotomie, das ist ja wirklich schon eine politische Kampflinie, Trennlinie, die es seit Jahrhunderten gibt. Und die sich
gibt's
ja
auch jetzt, in Polen, große Bauernpartei dort. Ja.
Gibt's überall, das ist ein internationales Phänomen. Und das, würde ich sagen, überträgt sich ja eigentlich jetzt ziemlich gut auf diese neue Konfliktlinie, die du ja auch gerade schon angedeutet hast, zwischen globalisiert, weltoffen, im Prinzip städtisches Denken ist das ja dieses grüne, weltoffene Denken, internationales Denken, dass man sich politische Fragen aus einer gesamteuropäischen oder sogar weltlichen Perspektive betrachtet,
den Klimawandel
als Weltproblem. Ja, klar, ich würde sagen, sozusagen im Idealtypus stimme ich dir dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob die FDP unter Christian Lindner unbedingt diese tatsächlich globalisiert oder diese Partei ist, die diese Themen, die vor allem diese globalisierte Schicht jetzt bewegen, allen voran sozusagen der Klimawandel dort so idealtypisch da tatsächlich hintersteht. Aber an sich stimme ich dir zu. Aber gerade wenn wir uns jetzt anschauen, wer ist das Feindbild der Bauern? Das sind ja vor allem die Grünen. Und ja, die Grünen repräsentieren eben genau dieses Milieu auf der einen Seite. Und dann eben die Bauern, das Ländliche, lässt sich ja relativ gut eben übertragen auf diese Menschen, die diesen Schritt sozusagen nicht mitmachen wollen, die vor allem auf die Interessen auch des eigenen Landes schauen und hier sich vergleichen, im internationalen Konkurrenzwettbewerb natürlich auch sehen und hier dann die Sorge haben, dort mit anderen Ländern nicht mithalten zu können im internationalen Wettbewerb, während halt die Grünen eher sagen, ja, wie gehen wir denn gesamtweltlich das Problem Klimawandel an und sich dann vielleicht als zweites fragen, wie steht irgendwie die deutsche Landwirtschaft denn da? Also ja, das, ich würde sagen, diese klassische Konfliktlinie Stadt-Land lässt sich eigentlich relativ gut übertragen auf diesen neuen Identifikationskonflikt, dass viele Menschen Politik ja eben aus diesen Identifikationsfragen betrachten und ich würde sagen, da lässt sich das eben sehr gut drauf übertragen.
Ja, da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Dann, ich meine, wir müssen das jetzt gar nicht groß ansprechen, dass es natürlich verurteilenswert ist, wie Robert Habeck da in seinem persönlichen Schutzraum angegangen worden ist. Das ist offensichtlich, aber das zeigt auch nochmal, dass, oder spiegelt ja auch die jetzige Zeit ein klein wenig wieder, dass dieser Konflikt dann halt in diesen, an diesen Rändern dann auch derart extrem ausgetragen wird und die Frage ist, ob es überhaupt wirklich noch Ränder sind,
genau,
wenn man sich so das AfD-Vokabular gegenüber grünen Politikerinnen und auch Politiker anschaut. Also das ist, denke ich, auf jeden Fall auch wieder ein Symptom unserer Zeit. Wenn wir jetzt vielleicht mal etwas handfester an das Ganze gehen wollen und uns die materielle Streitgrundlage anschauen wollen, dann geht es ja nicht um nichts. Also es geht um Steuerbefreiung, einmal bei der Kfz-Steuer und dann auch bei dem, in Bezug auf den, die Agrardieselsubvention, dass dort der landwirtschaftliche Betrieb im Vergleich zu anderen Bereichen besser gestellt ist. Und wir machen jetzt nicht die große Debatte über die Schuldenbremse auf, aber wenn wir uns in der jetzigen politischen Realität befinden, aufgrund von Christian Lindner und der Schuldenbremse, dann muss ja, und es keine Steuererhöhung gibt, da muss ja irgendwo eingespart werden. Und die Idee, dass man klimaschädliche Subventionen abbaut, ist ja auf jeden Fall etwas Praktisches und oder etwas Erstrebenswertes. Und dass man jetzt nicht notwendigerweise direkt bei, man hätte natürlich beim Dienstagenprivileg ansetzen können, da war die FDP dagegen. Und ich glaube, man hat sich jetzt einfach politisch bei einem Thema dann darauf geeinigt, wo alle drei Parteien nicht so ein Rieseninteresse dran haben, weil es eigentlich das klassische CDU-CSU-Thema wäre, nämlich die Landwirtschaft, und hat dann dort gesagt, ja okay, weder die Grünen, die SPD noch die FDP sind da so wirklich interessiert dran, dann kürzen wir halt dort.
Weiß ich nicht, ob ich das so unbedingt mitgehen würde. Also es ist natürlich so, dass ich sagen würde, vor allem die Partei, die die Bauern repräsentiert, klar, das ist die Union. Und hier hätte es wahrscheinlich auch nochmal mehr Hemmung gegeben, sich daran zu trauen. Aber man musste natürlich konkret jetzt auch wirklich Bereiche finden, wo man signifikante Einsparungen machen kann. Und diese Landwirtschaftssubventionen, die sind einfach extrem teuer. Und in einer prekären Haushaltslage, in der man sich befunden hat, und die FDP, die eben strikt gegen neue Steuern ist, da blieben halt nicht viele andere Mittel, als zu sagen, okay, wir haben hier diesen einen Sektor, wo wir extrem teure Subventionen haben und wo wir eben durch die Rücknahme von Subventionen tatsächlich Geld in den Haushalt gespült bekommen. Und dass man dann hier dann an diese Privilegien rangeht, das ist ja auch nicht so, als ob jetzt alle Privilegien der Landwirtschaft auf einmal gekürzt worden seien. Das sind ja nur zwei aus einer ganzen Reihe von Privilegien.
Und es sind nur die Deutschen, also wir können natürlich auch über die ganze EU-Ebene gleich diskutieren.
Genau, aber deshalb, ich verstehe deinen Punkt, wahrscheinlich stimmt es, dass die Union hier zögerlicher gewesen wäre, aber ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sagen kann nach dem Motto, ah, die drei Parteien, die interessieren sich nicht so wirklich für die Landwirtschaft und deshalb sind das dann am Ende die, ist es dann halt eben auf die Bauern gefallen. Das ist schon für mich einleuchtend in der prekären Lage, dass man diese Töpfe anrührt.
Okay, das verstehe ich. Und vielleicht auch, weil es schon diese ganzen Subventionen gibt, gerade auch die europäischen Subventionen. Also der Landwirtschaftssektor ist ja wirklich der am stärksten subventionierte Bereich überhaupt. Und ich weiß nicht, welchen Anteil des jährlichen EU-Budgets die Landwirtschaftssubventionen ausmachen, aber es ist wirklich gigantisch, was dort für Gelder fließen. Und da kann man, denke ich, auch so die große Frage aufmachen, dass, also wir führen jetzt die große Diskussion. Also natürlich gibt es in Deutschland kleine Landwirtschaftsbetriebe, die jetzt unter diesen Maßnahmen wirklich sehr leiden werden, die gegebenenfalls auch daran interessiert sind, an nachhaltiger Landwirtschaft mitzuwirken. Und wenn dort dann halt solche Vergünstigungen gestrichen werden, dass das für die problematisch ist. Es geht aber, und wir können natürlich auch über sowas wie den Wert von regionaler Landwirtschaft einmal kulturell im Landschaftsbild und natürlich auch wirtschaftlich und ernährungstechnisch diskutieren. Da muss man, finde ich, sich aber auch ein klein wenig ehrlich machen und das ist jetzt vielleicht die größere Debatte und zugestehen, dass wenn man sich gerade die europäischen Subventionen anschaut, dass es ja nichts damit zu tun hat, dass wir regional Landwirtschaft haben wollen, damit der europäische Markt dann bedient wird und wir die ganzen Sachen nicht irgendwie aus Südamerika oder wo auch immer her beziehen, sondern dass es auch viel damit zu tun hat, dass Landwirtschaft als Exportmarkt funktionieren soll. Und da ist für mich ein Punkt erreicht, wo gerade die europäischen, da kann man dann aber auch über die konkreten deutschen Subventionen denken, wo sie ihr Ziel nicht mehr erreichen, wo man durchaus sagen könnte, dass man subventioniert, um Landwirtschaft vor Ort, für den Markt vor Ort attraktiv zu halten. Das kann ich nachvollziehen, wenn man das Ganze auch mit den benötigten Klimaaspekten dann bindet und gewisse Bio-Bauernhöfe und klimafreundliche Sachen dann stärker fördert. Aber ich glaube einfach, dass das Gesamtbild, wo wir uns jetzt befinden, ist einfach nicht mehr zielführend und deswegen glaube ich inhaltlich, dass es richtig ist, auch im Landwirtschaftsbereich hart an die Subventionen ranzugehen.
Ja, es ist einfach natürlich hier die Grundproblematik, dass man immer, wenn man Subventionen kürzt, auf gewisse Art und Weise natürlich die entsprechende Industrie, die man vorher subventioniert hat, verhältnismäßig schlechter stellt in dem internationalen Vergleich, als sie zuvor dastand. Das ist ja völlig klar. Das ist die ganze Logik, warum es Subventionen gibt. Wir sind eben in einer Dilemmasituation, in der eben aufgrund der Ideologie der Schuldenbremse eingespart werden muss. Und da muss es dann halt gewisse Bereiche treffen. Und es ist völlig klar, dass jeder Bereich, wo man dann eben trifft, sich darüber echauffieren wird, dass man persönlich getroffen wird und einem auch ganz konkret darlegen kann, wie man dann zahlenmäßig benachteiligt ist im Vergleich zur Situation, wie es davor war. Man muss sich dann halt als Bundesregierung fragen, wer kann es sich leisten und wer kann es sich weniger leisten. Und das ist dann eben für uns jetzt Außenstehende, die wir jetzt natürlich auch nicht Teil dieser Landwirtschaft sind, immer schwierig zu sagen, wie viel ist das dann tatsächlich, wie hoch ist dann auch eben diese finanzielle Belastung für die Betriebe. Und da kann man dann versuchen, sich das herzurechnen. Die Tagesschau hat das in einem Artikel gemacht, den ich auch ganz oben bei mir im Beitrag verlinkt hatte. Dort sagt man eben, wenn sowohl die Subvention für den Agrardiesel und auch die Autosteuer gestrichen wird, dann wäre das wohl eine jährliche Belastung für den durchschnittlichen Betrieb von 4.000 bis 5.000 Euro. So, da würde ich jetzt erstmal intuitiv sagen, das ist gar nicht so viel, vor allem, wenn Unternehmen im Schnitt etwa 48.000 Euro Subventionen erhalten haben im Wirtschaftsjahr 2021-22, so steht es da im Tagesschau-Artikel. Das heißt, das sind ja nur zwei von vielen Subventionen, die dort wegfallen würden. Es wären immer noch über 40.000 Euro Subventionen für den durchschnittlichen Betrieb. Und das mag dann natürlich wehtun im Portemonnaie, aber ich glaube nicht, dass das Ende der deutschen Landwirtschaft bedeuten würde. Aber es ist natürlich völlig klar, diese Gruppe hat eben durch den Bauernverband und auch durch die Bilder, die du vorhin angesprochen hast, eine ziemliche politische Schlagkraft und schafft es dann eben so, die eigenen Interessen durchzusetzen. Und ich finde es auch auffällig, das steht ja auch im Artikel, dass der Bauernverband selber gar keine Zahlen nennt. Da kann man dann auch spekulieren, warum das so ist. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn man irgendwie auf dem Papier vorrechnen kann, dass dem durchschnittlichen Betrieb das jetzt wirklich eine Existenzkrise droht durch die Kürzung dieser Subvention, dann wäre das ja auch nochmal ein überzeugendes politisches Argument, aber der Bauernverband selber legt es nicht vor. Warum? Über die Motive kann man dann natürlich nur spekulieren. Wenn ich mir aber eben angucke, was die Gegenvorschläge sind, zum Beispiel aus den Reihen der Union, wo stattdessen gekürzt werden soll, und zwar beim Bürgergeld zum Beispiel, das ist ja immer der Punkt, die Reform des Bürgergeldes und was man damit meint, ist vor allem eben die Erhöhung der Beiträge für Bürgergeldbezieherinnen und Bezieher.
Der Inflationsausgleich.
Der Inflationsausgleich, ja genau, muss man sagen. Und auch der Inflationsausgleich in Anführungszeichen, weil die gesamte Inflation durch diesen Inflationsausgleich auch nicht ausgeglichen wurde. Also die Erhöhung die Teile der Inflation decken soll.
Die nominale Erhöhung, die real immer noch zu einem effektiven niedrigeren genau. Satz führt.
Dort einzusparen wäre natürlich absolut unmoralisch. Das würde die Ärmsten der Armen treffen, die, die es sich nun wirklich nicht leisten können. Aber der Grund, warum die Union das fordert als alternativen Vorschlag, ist völlig klar. Diese Schicht hat eben keine Lobby, die sie repräsentieren würde im Deutschen Bundestag. Diese Schicht ist politisch im Prinzip nicht repräsentiert, kann sich nicht wehren, hat keine Institution, die sich dann entsprechend für sie in einem gleichen Maße einsetzen werden. Das heißt, für eine Unionsregierung wäre es dann wahrscheinlich einfacher, bei den Ärmsten der Armen noch weiter zu sparen, als eben die Landwirtschaft anzugehen mit den Beiträgen. Und das ist halt die Stärke eben, die es dann mitbringt, wenn man gut organisiert ist, und die Gefahr, die es immer gibt für ärmere Menschen, die das eben, die politisch nicht entsprechend repräsentiert sind, dass dann am Ende solche Einsparungen auf den Rücken derer gemacht werden, die sich von allen am wenigsten leisten können.
Ja, spitzen wir es mal zu. Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband hat einfach zu wenig Traktoren, mit denen er nach Berlin fahren ja. kann, um dann die Anliegen der Ärmsten politisch irgendwie schlagkräftig vortragen zu können.
Und wir können froh sein, dass eben diese Bürgergelderhöhung ein Projekt der Ampelregierung war, das man dann natürlich auch jetzt verteidigen möchte gegen Kritik aus der Union. Wenn das hier eben kein eigenes, ich sag mal, Prestigeprojekt auch gewesen wäre, was ja auch in Anbetracht dessen, was bei rumgekommen ist, lachhaft ist, dann hätte wahrscheinlich auch die Ampelregierung weniger Probleme, dort zu kürzen und einzusparen.
Und die CDU hat natürlich auch taktisch analysiert und gesehen, dass die FDP natürlich eigentlich auch gegen diese nominale Bürgergeldserhöhung ist und versucht so auch nochmal wieder einen Keil in die Ampelkoalition zu treiben und da wieder FDP gegen SPD und Grüne so ein klein wenig aufzubringen. Genau, aber das ist sonst grundsätzlich richtig analysiert. Was man dann vielleicht jetzt als letzten Punkt noch sagen muss, ist natürlich, wir haben jetzt über die inhaltliche und die kulturell-politische Dimension dieser Proteste gesprochen, aber natürlich ist es legitim, dass es solche Proteste gibt. Alle haben das Recht zu streiken und da dann halt auch dementsprechend aktiv zu sein. Wo es aber wirklich hochgradig problematisch wird, ist, wenn das Ganze bewusst oder auch unbewusst von Rechtsextremen, von Verfassungsfeinden unterwandert wird und das gegebenenfalls sogar in Kauf genommen wird. Und es gibt ja schon diese Ansätze der identitären Bewegung und von rechtsextremen Parteien. Da muss wirklich der Bauernverband für sorgen, dass das nicht geschieht, weil ich kann mir vorstellen, dass es dafür durchaus, wenn die Stimmung einmal so hochgekocht ist, wie sie jetzt schon gekocht ist, dass es da auf jeden Fall Potenziale gibt für den Missbrauch von solchen Leuten.
Definitiv. Das ist ja völlig klar, dass diese Gruppen da jetzt drauf aufspringen, und man kann natürlich immer sagen, ja, das delegitimiert ja jetzt nicht zwingend legitimer Interessen, wenn man das so sieht, der anderen Bäuerinnen und Bauern. Aber man muss dann eben schauen, zu welchen Mitteln man sich dann hoch eskalieren lässt. Also wenn Bauern weiterhin irgendwie meinen, sie müssen mit Traktoren irgendwelche Straßen blockieren, dann finde ich auch, ne, weiß ich nicht, ob gibt es vielleicht andere Arten und Weisen, Protest auszuüben. Das Gleiche kann man der letzten Generation sagen, haben wir auch häufig genug diskutiert. Ja. Aber am Ende, mein Gott, besteht das Recht dazu. Aber wenn das eben jetzt in eine Stimmung kippt, und auch das Kippen klingt vielleicht ein bisschen passiv, wenn es durch diese Akteure in diese Stimmung gekippt wird, gedrängt wird, dann besteht natürlich eine Verantwortung beim Bauernverband und auch bei den Bäuerinnen und Bauern, die mit Traktoren jetzt dahin fahren, sich dort eben nicht vor den Karren spannen zu lassen und am Ende die politischen Projekte und Ampelumsturzfantasien und so weiter und so fort dieser Gruppen zu unterstützen, das ist völlig klar.
Ja, sich nicht vor den wortwörtlichen Karren spannen zu lassen, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort zu dieser ganzen Thematik. Und damit blicken wir dann einmal geografisch ostwärts, und zwar nach Polen. Und ich habe euch im Beitrag einmal kurz zusammengefasst, was denn jetzt eigentlich passiert ist, seitdem wir das letzte Mal über unseren östlichen Nachbarn gesprochen haben, und dann auch noch mal ein paar Hintergrundinformationen zur allgemeinen aktuellen Situation, gerade in Bezug auf die öffentlich-rechtlichen Medien. Nachdem wir Ende Oktober 2023 nach dem Wahlsieg der fortschrittlichen Opposition um Donald Tusk zuletzt nach Polen geschaut haben, hat sich in unserem östlichen Anrainerstaat einiges getan. Anfang November hat der polnische Präsident Andrzej Duda seinen nationalkonservativen Gesinnungsgenossen von der PiS-Partei, Mateusz Morawiecki, mit der Regierungsbildung beauftragt. Ende Oktober wurde das PiS-Kabinett vereidigt. Morawieckis Regierung hatte jedoch keine Mehrheit im Sejm, dem polnischen Parlament. Anfang Mitte Dezember scheiterte Morawiecki, wie zu erwarten, dann an einer Vertrauensfrage im Parlament. Die PiS-Partei, die seit 8 Jahren erfolgreich daran gearbeitet hat, die polnische Rechtsstaatlichkeit und die freie Presse einzuschränken, konnte mit der Vergabe des Regierungsauftrags an Morawiecki zwar erfolgreich die Regierungsbildung von Donald Tusk um einige Wochen nach hinten verschieben, Mitte Dezember war es dann dennoch soweit. Donald Tusk wurde als neuer Ministerpräsident Polens vereidigt. In seiner Rede betonte Tusk, er wolle Polen zu einem Zitat Anführer innerhalb der EU, Zitat Ende, machen. Doch Donald Tusk und seine Regierung stehen nun vor der schwierigen Aufgabe, die undemokratischen Änderungen der PiS-Regierung auf rechtmäßigem Wege zurückzudrehen. So wurden beispielsweise die Chefs des Geheimdienstes und der Antikorruptionsbehörde ausgetauscht. Außerdem wurde verhindert, dass das geschmacklose Bild mit dem Titel Nord Stream 2, auf dem Angela Merkel, Wladimir Putin und ein angedeutetes Hakenkreuz zu sehen sind, in dem polnischen Pavillon auf der Kunstbiennale ausgestellt wird. Die Schwierigkeiten beim Abbau der antidemokratischen PiS-Institution sieht man allerdings vor allem am Beispiel der polnischen öffentlich-rechtlichen Sender. Unter Morawiecki wurde der erste polnische Kanal TVP1 zu einem regelrechten Propagandasender für die PiS-Partei umgebaut. Nicht zuletzt Reporter ohne Grenzen und die OSZE kritisierten diesen Umbau des polnisch-öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Nun, nach Donald Tusks Wahlsieg, entließ der neue polnische Kulturminister die Führung der öffentlich-rechtlichen Medien. Die Hauptabendnachrichtensendung Polens wurde unter einem neuen Namen neu aufgesetzt. Selbst die konservative polnische Zeitung Rzeczpospolita lobte die erste Sendung des neuen Formats als Zitat erfolgreiches Debüt, Zitat Ende. Allerdings lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die technische Qualität der Sendung verbesserungswürdig war. Der Grund: Die Sendung musste in der kleinen Sportredaktion gedreht werden, da die alten PiS-Propaganda-Journalisten die großen Studios des Senders weiterhin blockieren.
Deutsche Bauern blockieren die Straßen, in Polen blockieren Journalisten die Redaktionsgebäude, wobei Journalisten hier, wie du es im Beitrag ja auch schön betont hast, in Anführungszeichen zu setzen ist, oder denn von Journalismus konnte man gerade in den letzten Jahren ja nicht mehr sprechen, was dort ablief in den öffentlich-rechtlichen Medien, war ja wirklich heftig, was sich Donald Tusk auch anhören musste, das hatten wir auch in der letzten Episode zu Polen damals diskutiert, dass eben ihm immer vorgeworfen wurde, wirklich in der Hauptnews-Sendung, dass er der Handlanger Deutschlands sei, der mithilfe der EU deutsche Interessen eigentlich gegen Polen durchsetzen würde. Und das war ja nun heftig und hat wirklich gar nichts mit dem zu tun, was man irgendwie tatsächlich ordentliche Nachrichten nennen könnte. Und dass Donald Tusk diese, sag ich mal, institutionelle Nutzung der öffentlich-rechtlichen Medien als Instrument der Peace-Partei umbauen möchte oder muss, ist ja eigentlich völlig klar und sollte keine Überraschung sein. Aber da polnisches Fernsehen, diese Nachrichten, dieses Peace-Fernsehen sich zu einem klassischen Boomer-Fernsehen entwickelt hat, nenne ich es jetzt einfach mal ähnlich, wie es irgendwie Fox News in den USA war und tatsächlich für viele Leute dort in dem Alter und der Zielgruppe die Hauptinformationsquelle war und auch ein sehr erfolgreiches Propaganda-Instrument, weiß die Peace-Partei natürlich um die Bedeutung dieser öffentlich-rechtlichen Medien und kämpft deshalb bis zum letzten Funken darum, dass man hier irgendwie die eigenen medialen Privilegien, die man sich in den vergangenen 8 Jahren aufgebaut hat, jetzt noch erhalten kann. Und dann wird eben von einem Coup d'État sogar teilweise gesprochen. Das ist die Wortwahl, die jetzt die Peace-Partei in der Öffentlichkeit benutzt zum Umbau der öffentlich-rechtlichen hin zu seriösen Medien. Das ist ja schon absurd, wenn es nicht so traurig wäre.
Ja, vor allem für die polnische Zivilbevölkerung dann vor Ort und auch die polnische Demokratie, die ja auch noch gar nicht so alt ist, erst offensichtlicherweise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der dann Entlassung Polens in die tatsächliche Freiheit und Unabhängigkeit. Aber es ist auf jeden Fall jetzt richtig analysiert, dass es jetzt nur dieses Aufbäumen der Piss ist, um die Institutionen, die man in diesen 8 Jahren, ich wollte fast sagen, so mühsam erstellt hat und erschaffen hat, um die jetzt nochmal zu verteidigen. Und es ist natürlich jetzt eine harte Zäsur, ein harter Einschnitt. Und wenn man ohne jeglichen Wertekompass da drauf schaut, dann sieht es halt wirklich so aus, fast wie einen Staatsstreich aus. Aber das Problem ist halt einfach, dass so eine Entwicklung nicht ohne den Status quo und die Hintergrundinformation bewertet werden kann und ein Rückbau von rechtsstaatlichkeitsfeindlichen und hier auch der Rückbau von Propagandasendern ist ja etwas Erstrebenswertes und etwas Sinnvolles, um der Demokratie in Polen eine weitere Chance zu geben. Deswegen ist das Verhalten der PiS sehr gut inhaltlich nachvollziehbar, warum sie so handeln und warum sie beispielsweise auch die Regierungsbildung von Tusk überhaupt so lange in die Länge gezogen haben.
Ja, obwohl ja eigentlich klar war, was passieren musste. Wir haben es damals schon vorher gesagt, weil es institutionell klar war. Ich habe es im Beitrag erwähnt, weil eigentlich war es nur eine Formalie, dass es jetzt eben noch ein paar Wochen hinausgezögert wird und dass am Ende dann natürlich aber Donald Tusk mit der Mehrheit, die er hat, die Regierung bilden wird. Und trotzdem sträubt man sich hier wirklich bis zur letzten Phase, da ja hier sich zwei verfeindete Lager gegenüberstehen, die sich keine Kompromisse zeigen können, verständlicherweise auch eben aufgrund der politischen Kämpfe, die man sich jetzt in den letzten Jahren geliefert hat.
Ja, und vor allem sieht man auch, also Andrzej Duda, der Präsident Polens, der halt diese Macht hat, denjenigen zu ernennen, der die Regierung mit der Regierungsbildung beauftragt wird. Da sieht man auf jeden Fall, dass auch wenn Duda zwar formal, wie beispielsweise auch es auch in Deutschland der Fall ist, seine Parteimitgliedschaft mit dem Amtseintritt in die Präsidentschaft abgegeben hat, dass es anders als in Deutschland dieses Amt wirklich sehr stark durchpolitisiert ist und dann auch aus diesen Machtkalkülen verwendet worden ist, während Steinmeier ja jetzt keine SPD-Machtpolitik macht als Bundespräsident.
In Polen, hinter allen PiS-Politikern hängt Kaczynski, auch das haben wir in der damaligen Episode gut analysiert. Das ist eben der die eigentliche Macht hat in Polen. Das war auch der eigentliche Ministerpräsident, nicht Morawiecki, sondern Kaczynski im Hintergrund. Und auch Duda hat, obwohl er seine Parteimitgliedschaft abgegeben hat, am Ende die Interessen von Kaczynski und seiner PiS-Partei durchgesetzt. Aber am Ende hat man zwar Polen rechtsstaatlich zurückgebaut, an die Grenze von dem gebracht, wo man schon streiten kann, ob hier noch demokratische, also man muss nicht streiten, demokratische Standards galten hier gerade im rechtsstaatlichen System nicht mehr, wo man noch über den Begriff streiten musste, handelt es sich um eine Demokratie, aber die Wahlen, trotz institutioneller Vorteile, die sich die PiS-Partei gerade über die Medien verschafft hat, sind trotzdem am Ende gegen die PiS-Partei ausgegangen und da muss dann selbst ein Kaczynski und seine PiS-Partei vor den politischen Realitäten insofern einknicken, als dass man am Ende die Regierungsbildung in Donald Tusks Hände gibt und dass der dann natürlich alle Mittel einsetzt, um einigermaßen für ausgeglichene Verhältnisse wieder zu sorgen, ist klar.
Ja, und dieses antagonistische Machtspiel zwischen Tusk und Kaczynski, das ist ja wirklich auch schon sehr, sehr alt. Also Tusk war ja schon mal Ministerpräsident von Polen und das geht eigentlich so seit den Nullerjahren, seit diesem Jahrzehnt ungefähr. Und es wäre ja, wenn man es jetzt auf Deutschland runterrechnet, als ob jetzt irgendwie noch Gerhard Schröder und Friedrich Merz in der bundespolitischen Tagespolitik aktiv wären. Aber genau.
Warte mal, da ist ja was. Genau.
Es ist aber ein sehr langer Prozess schon in Polen. Und da kann man sich jetzt, wir sind beide keine Polen-Experten, aber man kann sich zumindest grundsätzlich, und es gibt ja so das ein oder andere demokratische Land, das auch sehr tief polarisiert ist, schöne Grüße in die USA, kann man sich ja jetzt einfach aus einer Sicht als Demokratiefreund und vielleicht als jemand, der diese Polarisierung in Polen abbauen möchte, fragen, inwieweit Tusk sinnvoll handelt, inwieweit es sogar essentiell ist, wie man andere potenzielle zukünftige Maßnahmen beurteilen müsste, weil es ja gerade in Polen auch dieses Stadt-Land-Gefälle hatten wir im ersten Themenblock schon und gerade auch Religion und damit verbundene klassische Themen wie Abtreibung eine sehr, sehr große Rolle spielen. Mhm. Und das ist ja so klassische Institutionen oder klassische Faktoren sind, die wirklich tiefe Risse durch Gesellschaften ziehen können, die dann auch nicht so gut kittbar sind. Da muss man dann, glaube ich, dieses nötige Maß zwischen Konfrontation, wie man das jetzt bei den öffentlich-rechtlichen Medien sieht, und Entgegenkommen von legitimen Meinungspluralitäten schaffen.
Völlig klar, dass hier Meinungspluralismus weiterhin gelten muss, und ich glaube auch nicht, dass Donald Tusk vorhat, irgendwie jetzt der PiS-Partei und ihren Wählerinnen und Wählern die Meinung zu verbieten, aber das ist ja eben die Gefahr, die ich das Gefühl habe, häufig die Liberalen aktuell machen, international.
Jetzt kommt Karl Popper, ne?
Ja, beziehungsweise dann hätte ich jetzt zitiert eine noch größere Denkerin, Michelle Obama, when they go low, we go high, das ist ja dieser Herangehensweise, die Politik der Demokraten in den letzten Jahren jetzt inzwischen so langsam nicht mehr, aber wirklich sehr, sehr lange geprägt hat, zu sagen, ja, die Republikaner spielen dreckig mit den dreckigsten Mitteln, wenn wir dann an der Macht sind, dann spielen wir aber fair. Aber das ist eben nicht die Herangehensweise, mit der man politisch in so klar zwei Fronten Konfrontation Gewinne macht und die eigenen Interessen verteidigt. Und wenn man für den Rechtsstaat, für das Recht der Frau auf Abtreibung eintreten möchte, dann kann man nicht sagen, im Interesse des gesellschaftlichen Friedens, was weiß ich, was könnte man Donald Tusk jetzt sagen, baue ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nur teilweise zurück. Die dürfen noch ein paar irgendwie Propagandasendungen haben, in denen sie mich ein Handlanger Deutschlands nennen, die wir mit Steuergeldern finanzieren. Nein, natürlich, die PiS-Partei und Kaczynski haben ihn angegriffen mit sozusagen den dreckigsten Mitteln, haben den Rechtsstaat umgebaut, haben die öffentlich-rechtlichen Medien als ihre eigene Propagandawaffe benutzt. Und wenn Donald Tusk an der Macht ist, dann ist es ja wohl das Mindeste, dass er diese öffentlich-rechtlichen Medien wieder zurück zu einem Instrument liberaler, demokratischer Meinungsbildung baut. Das ist für mich völlig klar. Deshalb, diese Herangehensweise, die du jetzt angedeutet hast, ich wüsste nicht, was man Tusk da irgendwie praktisch an die Hand geben sollte, in welcher Form er hier jetzt Zurückhaltung zeigen sollte. Er weiß ja, wie die Gegenseite spielt, und er weiß, wogegen er sich durchsetzen muss und wogegen er die freie polnische Gesellschaft verteidigen muss.
Ja, also es geht vielleicht darum, dass wenn man dann irgendwelche Formate hat, die meinungslastig sind, die Kommentare und Meinungen dann integrieren, dass man dort möglicherweise dann auch natürlich auch konservative Stimmen auftreten lässt, so einen polnischen Jan Fleischhauer vielleicht. Also das wäre auf jeden Fall
eine Idee. Klar, öffentlich-rechtliche freie Medien werden das machen, und das ist ja auch völlig legitim, klar.
Genau, und gerade jetzt bei der Kirche und so, also wenn man Abtreibungsrechte als Grundrechte, liberale Grundrechte betrachtet, dann gibt es dort natürlich auch keinen Diskussionsspielraum. Aber wenn es beispielsweise allgemein um die Stellung der Kirche innerhalb eines Staates und an einer Gesellschaft geht, und natürlich ein Staat sollte in wichtigen Belangen säkulär sein, aber da gibt es ja schon Grauzonen, wo man dann auch ein bisschen hin und her spielen kann, und wenn man halt einfach eine Gesellschaft hat, wo beispielsweise Religion eine größere Rolle spielt, dann ist es natürlich auch vielleicht ein Zeichen des guten Willens, dass der Religion, der Kirche dann diese gewissen Spielräume dann auch erlaubt werden. Also es geht, glaube ich, dann um solche Sachen, während es natürlich um die während es bei den großen essentiellen Themen wie den öffentlich-rechtlichen Medien, es gibt halt wirklich wenige Institutionen in so einer Demokratie, die wichtiger sind, da muss natürlich hart zum Schutze der Demokratie durchgegriffen werden.
Ja, ich bin auch ganz gespannt, wie die Debatte um die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland sich entwickelt. Wir haben ja Beispiele jetzt eben mit Polen, wo wir gesehen haben, was katastrophal schiefgehen kann, wenn die öffentlich-rechtlichen Medien eben umgebaut werden oder wenn man versucht, sie abzuschaffen oder stark zu kürzen. Wenn wir nach Großbritannien schauen, wo der BBC eben unter der Tory- und Conservative-Politik seit Jahren leidet. Und
wirklich furchtbar.
Absolut furchtbar. Und wir können ja nun wirklich eigentlich noch sehr froh und stolz sein auf unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch immer noch, finde ich, es schafft, wenn wir jetzt das beste Beispiel nehmen, aber es ist einfach so, mit der Tagesschau tatsächlich Menschen aus allen politischen Spektren vor den Bildschirm zu bringen, ihn sozusagen trocken die Nachrichten runterzulesen und Millionen von Menschen schalten ein, haben das als eine Hauptinformationsquelle und empfinden es als seriös über die politischen Spektren hinaus. Das ist was, was wir in den USA, wo es eben keinen oder kaum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zumindest in dieser Form, nicht gibt, haben wir das nicht. Dort informiert man sich nur da, wo man eh das hört, was die eigene Meinung bestätigt. Und das spaltet Gesellschaften. Und deshalb ist es so extrem wichtig, wenn wir in die USA, wenn wir nach Großbritannien, wenn wir jetzt hier nach Polen blicken und sehen, wie Donald Tusk um diese öffentlich-rechtlichen Medien kämpft, weil er um ihre Bedeutung weiß, dass wir in Deutschland uns nicht von den Rechten und auch nicht von den Rechtskonservativen, weil die CDU, CSU, glaube ich, breit ist, sobald irgendwie die Chance besteht, dass man hier entsprechende politische Kompromisse dann vielleicht eingehen muss oder also die Union wird bei erstbester Gelegenheit den öffentlich-rechtlichen Rundfunk über die Karren gehen lassen. Da bin ich mir sicher. Die FDP hat damit auch kein Problem. Also hier sehe ich gerade auch eine große Gefahr, wenn ich mir anschaue, wie über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen wird und auch, dass die Bedeutung dessen extrem unterschätzt wird. Für eine gesunde Gesellschaft, für eine gesunde Demokratie braucht es solche Kanäle, wo eben über die politischen Spektren hinaus man noch zu der Einigung kommt, dass man in der gleichen Welt lebt. Dass man die gleichen Nachrichten konsumiert, heißt am Ende, dass man sich in der gleichen Realität befindet. In den USA befinden sich Menschen in unterschiedlichen Realitäten. In Polen haben sich in den vergangenen Jahren Menschen in völlig unterschiedlichen Realitäten befunden. Die Leute, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Polen geschaut haben, haben in einer anderen Welt gelebt als Donald Tusk-Unterstützer, die eben klassische liberale Zeitungen gelesen haben. Und das ist ganz gefährlich für Demokratien.
Auch wenn sich jetzt natürlich die Frage stellt, es gibt ja jetzt schon einen privaten Piss-Sender, der gegründet worden ist, inwieweit man dieses alte Publikum überhaupt noch einfängt oder ob das dann zu diesem neuen Piss-Sender abschwenkt. Aber
das würde ja den Punkt unterstreichen, dass da der Kampf eben schon verloren war, als man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk damals dann an die Piss verloren hat und dass das vielleicht auch gar nicht mehr reparierbar ist.
Und aber was vielleicht in Deutschland ein etwas optimistischer stimmen kann, ist, dass man ja gerade in der ARD diese föderale Struktur der ganzen Lokalsender hat. Und wenn man dann halt, was weiß ich, gewisse Lokalsender hat, was weiß ich, ein Tschentscher aus Hamburg und ein Günther aus Schleswig-Holstein, die würden so einen norddeutschen Rundfunk dann gegebenenfalls auch gegen diese Allianz CDU, CSU, FDP und dann halt AfD verteidigen, dass es vielleicht da dann noch Möglichkeiten gibt, allgemein die Strukturen, aber die Grundstoßrichtung von dir, wie du analysiert hast, ist auf jeden Fall richtig und hast du auch nicht behauptet. Man darf davon jetzt natürlich aber auch nicht absehen, dass beispielsweise auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen Probleme hat, auch die Tagesschau, wenn man sich beispielsweise, das ist ja ein Thema gewesen, was teilweise diskutiert worden ist, in der Nuancierung, gerade bei der Berichterstattung jetzt zu der Situation in Israel und Gaza, ist im Vergleich zu beispielsweise britischen, US-amerikanischen oder französischen Nachrichten und Medienhäusern dann durchaus auch schon Unterschiede
gibt. Ich will die nicht frei von strukturellen und auch journalistischen Fehlern sprechen. Gerade ich bin in letzter Zeit immer häufiger enttäuscht, gerade jetzt beim Thema Israel-Gaza, hast du es angesprochen, bin ich der Erste, der das sozusagen herausstellt. Aber trotzdem bin ich mir um die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die deutsche und bundesrepublikanische Demokratie doch sehr bewusst. Ja.
Genau, das ist dann, finde ich, auf jeden Fall ein gutes Fazit zu diesem kleinen Subthema, dass Tusk und dass er trotz dieser Widrigkeiten diese Wahl gewonnen hat. Ich glaube, das ist auch etwas, was man erstmal sickern lassen muss, diesen Wert dieses Wahlsiegs von Donald Tusk. Natürlich einerseits für die polnische Zivilgesellschaft, die polnische Demokratie, andererseits aber auch für die Europäische Union. Ja. Polen ist ja kein unbedeutendes Land. 6. Wirtschaftsnation in der EU, 5. Bevölkerung in der EU. Also das ist ein wichtiger Player. Du hattest das, glaube ich, in der letzten Folge schon erwähnt, als wir über Polen gesprochen haben. Das Weimarer Dreieck, es kann wieder leben. Wer war das? Deutschland, Polen, Frankreich?
Genau.
Das
drei große europäische Nationen im Herzen Europas, die lange Zeit im Zugpferd waren, bis sich Polen dann verabschiedet hat. Jetzt haben wir ja sehr ähnliche politische Richtung dort wieder vertreten.
These, das nächste Land, was das Weimarer Dreieck ein klein wenig zu einem zu einer gerade umfunktionieren wird, ist wahrscheinlich Frankreich.
Ach so, ja, weil du sagst, nach Macron kommt Le Pen.
Ja, beispielsweise.
Ja, das kann gut sein, aber das wäre ein völlig anderes Thema, das wir mit Sicherheit in einer anderen Episode des Jungpolitischen Podcasts dann mal besprechen werden. Bis dahin sage ich erstmal, freut es mich, dass ihr auch im Jahr 2024 noch treue Hörerinnen und Hörer des Jungpolitischen Podcasts seid. Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, gerne immer noch auf Twitter oder @jupo_podcast folgen. Das bleibt weiterhin unser Hauptkommunikationsmedium. Bewertet wie immer diesen Podcast sehr gerne. Kommentiert die Episode auf jupo_podcast.wordpress.com. Der Link ist auch hier, wie all die Jahre schon, in der Podcast-Beschreibung. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Hört auf jeden Fall noch den Nordirland-Podcast von mir. Ciao.
Ciao.